Der Predigtext kommt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Und wenn da oben Ruhe eingekehrt ist, kann ich auch lesen. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dann noch Freimütigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern, so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Aposteln des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündeten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Bis dahin das Wort Gottes.
Ja, ihr könnt ruhig sitzen bleiben, nochmal ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir noch einmal auch für Israel und dafür, dass wieder Menschen freigekommen sind, die als Geiseln genommen wurden. Und wir wollen dir hier vor versammelter Gemeinde, aber auch der Welt sagen, dass allein dir dafür Dank und Ehre gebührt, weil du es bist, der das bewirkt hat und eben nicht menschliches Geschick. Bitte segne auch weiterhin das, was unter deiner Anleitung Menschen nun planen, dass daraus wirklich noch Segen für dein Volk erwächst. Wir preisen dich dafür. Amen. Nun, als ich den Predigtext las, war ich eigentlich eine ganze Zeit lang ziemlich hilflos und habe gesagt, Herr, was willst du deiner Gemeinde, was willst du als Gemeinde ihr sagen und was willst du jedem Einzelnen sagen? Denn das sieht ja nur so aus, als wenn Paulus auf den ersten Blick geschildert hat, wie er nach Thessalonich gekommen ist und wie er dort das Evangelium verkündet hat. Und es dauerte dann eine ganze Zeit, bis mir der Herr aufgeschlossen hat, was hier wirklich der eine oder andere Kernpunkt auch sein soll. Nun, es war Paulus immer eine Absicht, wenn er als Missionar durch die Gegend gezogen ist, sage ich einmal, und das Evangelium verkündet hat, dann Gemeinden zu gründen. Aber damit war es für ihn nicht getan, sondern er wusste, dass es wichtig ist, diese Gemeinden auch weiter zu betreuen. Und da das für ihn selbst ja natürlich immer nicht möglich ist, er konnte ja nicht überall sein, hat er sich dann durch den Herrn auch zeigen lassen, wem er in sein Team, in seine Mitarbeit berufen kann und hat dann eben auch diese Brüder gesandt, damit sie die Gemeinden später weiter betreuen, weil er wusste, mit der Bekehrung oder der Hinwendung zu Christus und auch die Erlösung, damit ist es nicht getan, sondern es bedarf Tiefgang. Tiefgang im Glauben an Christus und vor allem auch Tiefgang in Bezug auf die Erkenntnis der Schrift. Und nachdem Paulus nun hier am Anfang seines Briefes, von der wir ja in der letzten Woche durch Daniel gehört haben, die Gemeinde in Thessaloniki wirklich gelobt hat für ihren Dienst, für ihre Einsatzbereitschaft, auch unter Schwierigkeiten und Verfolgungen, die dadurch entstanden sind, als er sie gelobt hat für ihr Zeugnis, versucht er nun hier im zweiten Kapitel der Gemeinde als Ganzes, aber auch die einzelnen Glieder der Gemeinde noch einmal wirklich mit allem Ernst zu wirklichem Tiefgang, ich sagte das bereits, im Glauben weiterzuhelfen. Der Apostel weist dann zum Beispiel zum Teil darauf hin, dass es nicht lange dauern würde, und sie hatten das auch schon erfahren in Thessaloniki, dass Menschen kommen würden oder auch welche, die bereits unter ihnen sind, plötzlich selber Geltungsbedarf hatten, sich selber profilieren wollten und dann zum Teil aus unlauteren Motiven sich in die Gemeinde einschlichen, um dort sozusagen Ansehen und Macht zu gewinnen. Und er nennt hier Dinge wie Ehrgeiz, sogar Geldgier oder eben den Hunger nach Anerkennung und Ansehen innerhalb der Gemeinde. Und er weist dann darauf hin, dass diese Menschen oftmals wirklich falsche, unbiblische Mittel dabei anwenden, die aber auf den ersten Blick überhaupt nicht als solche von der Gemeinde erkannt werden. Er nennt Schmeichelei, das heißt also eine Schleimspur hinterlassen oder den Menschen sozusagen Honig um den Mund schmieren. Später Timotheus nennt das ja auch deutlich und sagt, sie sind ja auch gerne bereit, sich solche zu suchen, nach denen ihnen die Ohren jucken, das heißt, die ihnen dann auch erzählen wollen, was sie gerne hören wollen, die Propaganda gemacht haben und die, so sagt er es in der Übersetzung, die eine beachtliche Redekunst hatten. Aber er erinnert dann eben auch bei diesen Dingen daran, wie er selbst, er Paulus, der von Christus berufene Apostel, wie er es vermieden hat, im Gegenteil zu ihnen, diese Dinge wie Schmeicheleien und besondere Redekunst anzuwenden, sondern er hat ihnen ein ganz klares und einfach zu verstehendes Evangelium verkündet. Und Paulus sagt, ihm war es eher daran gelegen, nicht Ansehen und Anerkennung von Menschen zu bekommen, sondern er betont deutlich, er war bereit zum Leiden für Christus, weil er ihm diese klare Botschaft verkündet hat. Und wenn wir die apostolischen Briefe lesen und auch die Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass es an Mangel und an Verfolgung und an Schwierigkeiten, gerade in besonderer Weise bei Paulus, bestimmt nicht gemangelt hat. Paulus berichtet uns weiter, dass es für ihn eine ganz wichtige Sache war, dass er niemals eine Arbeit gescheut hat oder sich vor irgendeinem Dienst gedrückt hat. Das war für ihn ein ganz wichtiger Punkt, dass Reden und Leben und Handeln in Übereinstimmung sein muss für ein glaubwürdiges Evangelium, für eine glaubwürdige Verkündigung. Das unterschied Paulus und seine Mitstreiter deutlich auch von den anderen, die er vorher angeprangert hat. Dass er sagt, sie reden zwar wie Lämmer, aber handeln zum Teil wie die Schlangen. Und bei Paulus war das umgekehrt. Er hat eben das Evangelium verkündet, aber hat auch mit seinem Leben und in seinem Dienst bewiesen, dass Gott es in ihm gewirkt hat und dass es eine absolute Übereinstimmung gibt. Und das, ihr Lieben, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. Manchmal müssen wir gar nicht viel sagen, wenn wir Christus verherrlichen wollen. Aber wir müssen es den Menschen vorleben. Manchmal ist es wichtig, dass wir den Menschen etwas vorleben, manchmal auch wie wir reagieren auf Kritik oder auf Feindschaft, wie wir reagieren. Und wenn wir dann, so wie Paulus oder wie der Herr Jesus besonders auch, reagiert haben, dann werden die Menschen daran merken, an unserer Reaktion und wie wir mit diesen Dingen umgehen, dass das anders ist, wie bei Menschen, die ohne Gott, die ohne Christus leben. Dann werden sie eher bereit zu fragen, warum unsere Reaktion denn nun so anders ist. Und wenn wir ihnen dann bestätigen, es geht um die Botschaft des Evangeliums und um die Kraft, die Gott in uns wirkt, dann ist das viel glaubwürdiger, als wenn wir vorher den Menschen in vielen Fällen, wenn wir ihnen das Evangelium verkünden und wenn dann auch unsere Reaktionen nicht damit übereinstimmen, werden sie es uns nicht abnehmen. Also es ist so wichtig, dass die Botschaft, die wir verkünden, auch an unserem Leben deutlich sichtbar wird. Und vor allem, wir sind immer, unser ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Das heißt, nicht nur, wenn wir hier in der Gemeinde versammelt sind oder nicht nur dann, wenn wir mit Menschen konkret über das Wort Gottes sprechen, sondern überall, ob beim Einkaufen, auf der Arbeit, überall ist es wichtig, ein Christusähnliches Verhalten und Reden an den Tag zu legen. Weil viele Menschen uns still beobachten und wir werden nie wissen, was sie bewegt hat. Entweder sind sie durch unser Verhalten abgestoßen oder sie sind verwundert, positiv überrascht. Nun, Paulus sagt weiter, es geht nicht. Er hat sich nie vor irgendwelcher Arbeit, vor irgendwelchen Diensten gedrückt. Und er hat das getan, nicht weil er sich von Gott unter Druck gesetzt fühlte, sondern er hat es aus Überzeugung getan, weil er wusste, dass es nur über den Dienst geht. Über wahrhaftigen, christustreuen Dienst kann er die Menschen erreichen. Der Apostel war den Menschen in Thessalonik wirklich ein hinreichendes Vorbild, weil er diesen Dienst eben immer dahingehend ausrichtete, dass wir als Menschen zwar noch auf der Erde leben, aber unser gesamtes Leben, unser gesamter Dienst, unsere gesamte innerliche Ausrichtung unserer Herzen, dass wir das immer mit dem klaren Blick auf die Ewigkeit ausführen sollen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den Paulus uns hier im Auftrag Gottes lehrt. Alles, was ihr tut, alles, wozu Gott euch durch seinen Geist auffordert zu tun, auch die Werke, die er zuvor bereitet hat oder besonders oder ausschließlich diese Werke, sie zu tun, sollen wir tun, auch wenn wir manchmal Bedenken haben oder unser Verstand uns im Weg ist, sollen wir tun, weil wir wissen, wir werden vielleicht die Frucht selber nicht sehen, aber Gott sieht und notiert und wird eine wunderbare Belohnung für uns im Himmel dafür bereithalten. Immer Dienst und Leben, nicht nur auf das Diesseits, was hier dadurch kommen könnte oder welchen Gewinn wir dadurch haben könnten, sondern immer der Blick auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit. Paulus war nun wirklich kein Mensch, der ein Wohlfühl-Evangelium verkündete, sondern ganz im Gegenteil. Er schildert der Gemeinde in Thessalonik ausführlich, dass bevor er und seine Begleiter zu ihnen gekommen sind, also nach Thessaloniki, waren sie in Philippi und hatten dort wirklich schwerwiegende Dinge, Not und Anfechtung erlebt, bis hin zu körperlichen Misshandlungen. Aber trotz alledem spricht Paulus weiter davon, dass er und seine Begleiter trotz alledem eine fröhliche, im Geist des Herrn gewirkte Zuversicht hatten, um ihnen eben in Thessalonik die Heilsbotschaft zu bringen. Versteht ihr? Sie sind aus einer Situation gekommen, die menschlich gesehen sehr unangenehm war. Sie hatten Widerstand erfahren und so weiter. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, weiter zu gehorchen, um dem Auftrag Gottes nachzukommen, und zwar in fröhlicher Zuversicht. Und diese fröhliche Zuversicht, die kann nur der Geist Gottes, hat sie in ihnen gewirkt, und kann es auch in uns wirken. Weil ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn wir gerade eine Misshandlung oder eine menschlich gesehen, eine vermeintliche Niederlage erleben, dann fällt es uns doch oftmals schwer, jetzt weiterzugehen. Oder die nächste Aufgabe, wo wir wissen, sie muss getan werden, Denn Dienst bedeutet ja auch einen gewissen Punkt an Verpflichtung. Jetzt nicht, dass wir das tun müssen, aber wir wissen, es muss getan werden, sonst bleibt es liegen. Diese Verpflichtung meine ich. Und dann fällt es uns schwer, wenn wir gerade irgendetwas durchmachen oder irgendetwas erlebt haben, was uns niederdrückt. Und dann müssen wir den Herrn wirklich bitten und sagen, Herr, schenk uns trotzdem jetzt diese Zuversicht, diese fröhliche Zuversicht, die nur du und dein Geist in uns wecken kann, dass wir nicht die Flinte ins Korn werfen wollen, sondern weiter das tun, wozu du uns berufen hast und wozu du uns auch ausrüsten willst und die Kraft geben willst durch deinen Geist. Genau das beschreibt Paulus hier, wenn er sagt, trotzdem wir in Philippi erfahren hatten, sind wir in fröhlicher Zuversicht zu euch gekommen. Und dann sagt er, und selbst bei euch in Thessalonich ist es nicht ohne Kämpfe gegangen. Auch da gab es wieder Schwierigkeiten. Paulus nennt auch deutliche Gründe dafür, warum es bei der Verkündigung des Evangeliums eigentlich niemals ohne Gegenwehr oder ohne Gegenwind gehen kann. Paulus spricht schonungslos aus, dass es immer wieder möglich ist, dass Menschen aus unlauteren und aus Gottes Sicht unsauberen Motiven, wie er es nennt, durchaus auch in Kirchen und Gemeinden aktiv sein können. Ich habe gerade gestern mit Brüdern telefoniert und da hat man gesehen, dass quer durch Deutschland es überall, gerade auch aktuell, massiv in dieser Form vorkommt. Paulus stellt jedoch unmissverständlich klar, dass er seinen Auftrag nicht von irgendeiner menschlichen Institution erhalten hat oder von irgendeiner menschlichen Obrigkeit, sondern von Gott selbst. Das war ihm genug, dass er sagt, und ich werde es weiterhin tun, weil es von allerhöchster Instanz kommt. Ihm wurde sozusagen die Botschaft des Heils, die er verkünden sollte, von allerhöchster möglicher Autorität anvertraut, um sie in besonderer Weise an die Heidenvölker weiterzugeben. Und wir, ihr Lieben, haben genau von dieser allerhöchsten Stelle und Autorität die Vollmacht und den Auftrag, auch genau das zu tun, die Botschaft des Heils zu verkünden. Und zwar so, wie es in der Schrift geschrieben steht. Wir erleben es ja leider, gerade auch in der Generation, in der wir jetzt leben, dass in den Volkskirchen oder in den Gemeinden nicht mehr die Schrift und die Botschaft, die biblische Botschaft verkündigt wird, sondern es wird übertrieben, das bedeutet Lehren werden viel zu hoch gehalten, sogenannte Sonderlehren, oft nennt man es ja theologisches Sondergut, wird sehr hoch gehalten und Dinge werden liberalisiert oder kritisiert, die unumstößlich in der Schrift feststellen. Die Schrift und die Auslegung wird verwässert und Dinge, wenn sie mich in meinem irdischen Dasein in irgendeiner Form hindern könnten, werden sie ganz weggelassen oder werden in Lüge verkehrt. Das darf so nicht sein, sondern die Schrift muss so, wie sie steht und wie Paulus sie uns verkündigt hat oder auch die anderen Apostel aus dem Geist Gottes herausgeleitet, so haben wir die Schrift zu verkünden. Dass das nicht immer angenehm ist für dich und für mich, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es geht nicht darum, alles angenehm zu finden. Wohlfühlen, Gott gibt uns Phasen, wo wir seine Nähe spüren, wo auch mal alles so wie am Schnürchen klappt. Janina sagt immer gerne, ja, läuft bei dir oder läuft bei euch. Die Phasen gibt er uns auch. Aber es wird immer wieder diese Phasen geben, wo es nicht läuft. Es wird immer wieder Dinge geben, wo Gott so konkret in dein und in mein Leben und auch in diese Gemeinde hineinsprechen wird, dass uns das nicht gefällt. Aber wie reagieren wir darauf? Es muss uns alles gefallen? Nein, Gehorsam ist angesagt. Paulus stellt weiter klar, dass bei der Verkündigung des Evangeliums er nicht auf die Meinung von Menschen achtet, also pragmatisch lehrt, was wollen Sie denn hören? In die Richtung werde ich es Ihnen erzählen. Er predigt das, was Gott ihm aufgetragen hat. Paulus achtet also nicht darauf, was Menschen hören wollen, und ebenso wenig ist er darauf bedacht, von Menschen Lob und Anerkennung zu bekommen. Das stellt Paulus absolut klar. Das ist für ihn absolute Nebensache. Natürlich, wenn du dauernd kritisiert wirst und so weiter, das geht nicht spurlos an ihm vorüber, auch an Paulus nicht. Aber dennoch wusste er, ich muss das tun, was Gott mir aufträgt. Wenn wir uns einmal die Propheten des Alten Bundes anschauen, waren sie von den Menschen geliebt? Waren sie von den Menschen hochgeachtet? Nein. Warum? Weil sie in den allermeisten Fällen von Gott eine Botschaft der Ermahnung und auch ausgesprochen des Gerichtes verkünden musste, damit sie zurechtkommen. Und die Menschen haben die Propheten, die allermeisten zumindest in den meisten Fällen, dafür verachtet. Aber das hat sie, und sie waren manchmal am Boden zerstört. Sie waren manchmal menschlich am Boden zerstört. Aber doch war es immer wieder der lebendige Gott, der ihnen dann die Kraft gab, genau das, was er ihnen aufgetragen hat, trotz alles Gegenwindes, trotz allem Unverständnis, trotz allen Hasses, trotz aller Gewalt, was ihnen begegnet ist, hat er ihnen doch die Kraft gegeben, ihren Dienst zu verrichten. Und wir sehen, wenn sie es getan haben, ist daraus immer eine wunderbare Frucht der Gerechtigkeit Gottes herausgewachsen. Und wenn das, einiges steht ja auch noch aus von dem, was die Propheten verheißen haben, beziehungsweise im Auftrage Gottes gesagt haben, in Bezug auf Israel, aber auch für die Gemeinde. Für Paulus kam nur in Frage, ausschließlich das weiterzugeben, was Gott ihm aufgetragen hat, völlig unabhängig davon, ob es den Menschen gefallen hat oder nicht. Man könnte auch sagen, dass Paulus dann in einer fast väterlichen Art, so schreibt er es, die Gemeinde in Thessalonich daran erinnert, wie er und seine Begleiter von Herzen versucht haben, ihnen ein gottesfürchtiges Vorbild zu geben. Und das schloss sogar mit ein, dass er und seine Mitstreiter sogar für ihren eigenen Unterhalt gearbeitet haben, also niemanden finanziellen zu Last fielen und somit ihr Dienst unbezahlt, wir würden sagen, ehrenamtlich blieb. Paulus hat sich ja nur von einer Gemeinde finanziell unterstützen lassen. Ansonsten hat Paulus gearbeitet für seinen Unterhalt. Wisst ihr, was er vom Beruf war? Er war Zeltmacher, genau. Und auch das, ihr Lieben, ist eine wunderbare Sache, auch für alle Brüder überhaupt, die sich dem Herrn zur Verfügung stellen und das ehrenamtlich tun. Nicht, dass Paulus auch an anderer Stelle sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und das Älteste bzw. Pastorin, wie sie ja genannt werden, dieses Wort gibt es gar nicht in der Schrift. Pastor ist lateinisch und heißt Hirte. Also ne, wenn wir da von Hirten lesen, dann können wir eben da das Wort Pastor einsetzen. Aber ansonsten haben wir auch gestern darüber gesprochen, die Bezeichnung Älteste, Aufseher, Hirten, das bezeichnet immer das Gleiche, und zwar die Ältestenschaft. Das ist immer ein und das Gleiche. Ich bin davon überzeugt, dass auch wir heute bis zu dieser Stelle hoffentlich schon einige Dinge für uns persönlich gelernt haben und für uns auch in Anspruch genommen haben, dass wir uns daran erinnern sollten. Denn es wird eben auch für uns heute, solange wir auf dieser Erde sind, solange Gott unser Leben eben noch nicht vollendet nach seinem Willen, also solange wir atmen, wird es auch bei uns immer wieder zu geistlichen Kämpfen kommen, für die zum Teil Satan verantwortlich ist, zum Teil aber eben auch unser Fleisch. Kämpfe und Unannehmlichkeiten werden uns weiterhin in vielfältiger Weise immer wieder begegnen. Auf der Arbeitsstelle, in der Schule, in der Uni, in der Familie und auch in der Gemeinde, ihr Lieben. Wir werden nicht ohne Kämpfe, ohne Reibereien, wird es hier nicht gehen. Aber wir warnen uns noch einmal. Wir haben im Brüderkreis und auch im erweiterten Brüderkreis noch einmal konkret darüber gesprochen. Es gibt keinen biblischen Grund, also wir sind uns darüber einig, es gibt keinen biblischen Grund, um eine Gemeinde, das heißt eine Ortsgemeinde, wo du ein Teil bist, wo du ein lebendiger Stein bist, die hier da hinten, unsere Wand, sie einfach so zu verlassen, nur weil dir etwas nicht gefällt oder weil du mit jemandem aneinander gerätst oder weil du eine ganz andere Überzeugung hast in einer Sache wie der andere. Es gibt keinen geistlichen, biblischen Grund, eine Gemeinde zu verlassen, außer, dass dort nicht das Wort Gottes in Klarheit und in der Ganzheit verkündigt wird. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, das zu tun. Selbst bei schlimmsten Streitigkeiten, wir sind Menschen, gibt es einen klaren biblischen Weg, wie wir vorzugehen haben, und Gott verspricht in seiner Güte und Gnade, dass es immer einen Weg geben wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir werden nicht nur heute, sondern auch in Zukunft sehr damit herausgefordert sein, uns genau zu überlegen, was wir tun, wenn einmal etwas ist, wo wir uns einfach in der Gemeinde nicht mehr wohlfühlen. Es wird immer wieder zu Problemen kommen, bis hinein in die Gemeinde und in die Familien. Aber wenn unsere Motive, genau wie bei Paulus, sauber sind und im Vertrauen und aus der Liebe zu unserem Herrn geschehen, dann werden wir immer wieder auch die Erfahrung machen, die Paulus und seine Mitstreiter hatten, nämlich, dass wir von Gott bestätigt, dass wir vom Herrn gesegnet werden und dass wir dann auch weiterhin im Herzen diese fröhliche Zuversicht durch seinen Geist erhalten, dass er am Ende einen Ausgang schaffen wird, aus jeder Situation, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, in der Familie und auch in der Gemeinde. Wenn wir in ihm und auf sein Wort vertrauen und im ernsthaften Gebet anhalten, nicht im losen Geplapper, im ernsthaften Gebet, wenn es sein muss mit Fasten, dann wird die Sache einen Ausgang nehmen, den wir ertragen können, der uns im Glauben reifen lässt, aber vor allem, der ihn ehrt und ihm Recht gibt, dem lebendigen Gott. Jeglicher Dienst, den du und ich tun, und wie auch immer dieser Dienst aussehen mag, dass wir diesen Dienst eben nicht tun, um Menschen in irgendeiner Art zu gefallen oder vielleicht noch, dass wir uns dadurch einen Vorteil verschaffen möchten, sondern dass wir jeglichen Dienst, wie gesagt, egal wie dieser Dienst aussieht, und noch einmal, ihr Lieben, Gott sieht alles. Da wird feinsäuberlich Buch geführt. Es kommt nicht darauf an, dass wir das große Schulterklopfen und die große Lob und Anerkennung von Menschen oder untereinander. Manchmal tut das auch gut. Wenn jemand was gut gemacht hat, warum sollen wir es ihnen nicht sagen? Darum geht es nicht. Aber das Grundsätzliche, jeglicher Dienst, Gott sieht ihn und Gott wird dich dafür segnen. Und gerade die Dienste, die im Verborgenen geschehen, das sind die großartigsten. Nun, wie immer dieser Dienst auch aussieht, wenn er wirklich aus Liebe und Hingabe für unseren Herrn geschieht, um ihn zu ehren und aus wirklicher Liebe zum Nächsten, dann wirst du davon einen großen Gewinn haben. Du persönlich, aber auch wir als Leib Christi, als Gemeinde. Ich möchte nun unsere Aufmerksamkeit noch kurz auf drei Punkte lenken, die mir während dieser langen Überleitung so dann ins Auge sprangen, dass ich gesagt habe, Herr, jetzt weiß ich, darüber willst du mit deinen Kindern nachdenken. Der erste Punkt, Paulus spricht in unserem Text viermal davon, dass die Thessalonicher etwas wissen, wortwörtlich ihr wisst. Das lesen wir in den Versen 1, 2, 5 und 11. In diesen vier Versen steht immer, ihr wisst. Und dieses ihr wisst schließt mehrere Dinge ein. Zum einen geht es darum, dass er der Gemeinde gesagt hat, ich habe euch etwas mitgeteilt, ich habe euch etwas vorgelebt und ihr wisst nun, aber nicht nur das, ihr wisst nun nicht nur, sondern ihr habt doch auch wirklich eigentlich in der Tiefe erkannt, dass das nicht nur richtig ist, was ich euch gepredigt habe und was ich euch vorgelebt habe, sondern ihr wisst, dass das so dem Willen Gottes entspricht. Noch einmal, mit diesem ihr wisst, unterstreicht der Apostel, dass es eben nicht nur um ein grundsätzliches Wissen geht, sondern Paulus ist sich sicher, dass die Gemeinde vom Grundsatz her in der Tiefe begriffen haben muss, was vor Gott gut und richtig ist und was auch zum Segen wird für Einzelne, für die Gemeinde, aber auch von der Gemeinde ausgehend. Nach der Erkenntnis von Paulus war es für die Gemeinde in Thessalonich zu dieser Zeit besonders wichtig, dass er sie mit diesem vierfachen Ihr wisst daran bestärken wollte, wie er ihnen als Vorbild in Bezug auf den Gott gewollten und wohlgefälligen Dienst vorgelebt hat, und zwar trotz vielfältigem Widerstand, trotz vieler Probleme und trotz vieler notvoller Situationen. Aber ich war nun wirklich innerlich, bin ich so richtig in Fahrt gekommen, und da möchte ich nun dieses Ihr wisst jetzt noch ein wenig mehr konkretisieren auf dich persönlich und auf uns als Gemeinde. Und dazu wollen wir uns einige Stellen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament anschauen. Und wir beginnen mit Hiob 19, 25. Schaut mal. Da steht dieses, nicht Paulus sagt jetzt, ihr wisst, sondern Hiob bestätigt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Versteht ihr? Hiob sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ist das etwas, was du für dich auch sagen kannst? Ich weiß, dass dein Erlöser, Christus, lebt. Und wenn er lebt, wenn er von den Toten auferstanden ist, dass selbst der Tod ihn nicht besiegen und halten konnte, dann gilt das auch für dich. Deswegen sagt Hiob, ich weiß, mein Erlöser lebt. Hast du dieses Wissen, diese Überzeugung in deinem Herzen, dass du sagen kannst, egal wo ich mich gerade befinde und wenn ich schon bei den Schweinen sitze, ich weiß, mein Erlöser lebt. Eine weitere Stelle aus Psalm 119. Herr, schaut mal hier, ich weiß, ich bin überzeugt, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Weißt du das, dass Gottes Anordnungen immer gerecht sind und dass auch, wenn er uns in manche Situationen führt, wo wir uns gedemütigt fühlen, wo wir uns dem Wahnsinn nahe fühlen, wo wir am Boden zerstört sind, dass wir sagen können, ich weiß, es ist gerecht und ich weiß, dass am Ende trotzdem deine Liebe mich wieder tragen wird, dass ich wieder neue Kraft bekomme, wie aus Jesaja, dass ich auffahre wie ein Adler mit Flügeln. Weißt du das auch? Bist du davon überzeugt? Und eine weitere herrliche Stelle, Neues Testament, Johannes 21, 24. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt, also Johannes, und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Das ist auch etwas. Weißt du es und bist du davon überzeugt, dass die gesamte Schrift Gott gegeben ist, die Wahrheit ist, absolut fehlerfrei und irrtumslos, auch wenn dein Verstand dir im Weg ist oder mag noch so kluge Köpfe dagegen etwas sagen oder etwas anderes sagen. Weißt du es und bist du davon überzeugt, dass das Zeugnis, was wir aus der Schrift haben, der absoluten Wahrheit entspricht? Römer 5, 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Schaut mal, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen. Da ist wieder dieses Wissen. Weil wir wissen. Weißt du es? Bist du davon überzeugt? Und dann heißt es nicht, wir rühmen uns auch den Bedrängnissen. Juhu, ich bin gerade völlig am Boden zerstört. Ich bin gerade dabei, dass sie mich in die Psychiatrie bringen. Das ist damit nicht gemeint. Wir rühmen uns den Bedrängnissen und dann steht ja, was danach kommt. Das heißt, wir vertrauen und danken Gott auch für die schwierigen Zeiten, weil wenn wir an ihm, an seiner Heilandshand bleiben, dann werden diese Bedrängnisse dazu führen, dass wir das Ausharren, das geduldige Warten, bis Gott die Situation verändert oder ganz aus dem Weg schafft, das lernen wir dadurch. Und das Ausharren bringt wieder diese Hoffnung nach oben zu wissen, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott steht über den Dingen und steht auch hinter dieser Sache und dadurch werden wir nicht zuschanden. Und dann immer wieder die Liebe Gottes, die so groß ist, dass Christus für uns am Kreuz starb. Das gibt Kraft zu wissen, egal was da kommt oder worin wir gerade stecken. Ich bin in der Hand dessen, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Weißt du das? Und ist dir das eine Gewissheit? Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir wissen aber, steht ihr, es ist doch so schwer, ganz ehrlich, da passiert irgendetwas, auch jetzt in der Welt draußen. Menschlich gesehen schreckliche Dinge. Und wir sagen ja, wofür soll das denn nun zum Besten dienen? Unser Verstand sagt sofort, nein. Aber das ist weltlich. Zum Besten dienen heißt nicht, dass das schön ist. Oder dass wir das menschlich als besonders toll und klasse empfinden. Zum Besten dienen heißt, es wird einen Ausgang nehmen, den Gott bestimmt hat. Und wenn Gott bestimmt, das ist das Beste, dann ist das das Beste. Hier geht es wieder nicht darum, ob wir das auch so empfinden. Wenn Gott sagt, es ist das Beste, dann ist das das Beste. Und hier steht, wir wissen aber, weißt du das? Bist du dir dessen immer bewusst? Oder fängst du vielleicht an, in der Vergangenheit, in deiner aktuellen Situation, Gott doch so ein bisschen zu kritisieren, zu sagen, Herr, läuft bei mir wirklich nicht gerade so gut, oder schau doch mal, kannst du nicht da draußen das irgendwie anders machen? Gott sagt, die Gott lieben, die ihm vertrauen, da werden die Dinge einen Ausgang nehmen, der das Beste ist. Weißt du das? Glaubst du das? Und bist du davon überzeugt? Die Frage kannst nur du dir beantworten. Philipper 1, 19 bis 20. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Steht ihr, Paulus geht so weit, dass er sagt, er und auch du und ich können den Herrn auch durch unser Sterben preisen. Was meint ihr, wie viel Segen von Sterbebetten schon ausgegangen ist, wo wahrhaftige Kinder Gottes kurz vor dem Übergang zur Ewigkeit in die Herrlichkeit noch so ein Zeugnis ablegen konnten, dass dadurch andere bewegt wurden und zum Glauben kamen. Wie oft haben wir schon erlebt, dass auf Abschiedsfeiern, irdischen Abschiedsfeiern, wenn das klare Evangelium verkündet wurde, Menschen in ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, dass Gott ihnen begegnete. Wir wissen, Paulus sagte, ich weiß, weißt du es auch, dass auch in den Bedrängnissen sein Segen, sein Segensfluss reichhaltig fließen kann. Bis hin im Leben und sogar durch unser Sterben. 2. Timotheus 1, 12 bis 14. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Und wieder, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir, Apostel Paulus, gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dies edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Weißt du das auch? Bist du davon überzeugt, dass durch den Geist Gottes dieses edle, anvertraute Gut auch in dir, in deinem Herzen ist, dass es dich bestimmen will und dass du dieses edle Gut zum Segen an andere auch weiterverteilen kannst? Bist du dir dessen bewusst? Weißt du es? Und wenn du es weißt, dann mache Gebrauch davon. Und dann, es ist für mich persönlich immer wieder eine Stelle, wo es mir eiskalt den Rücken runterläuft. 1. Petrus 1, 18 bis 21. Denn ihr wisst ja, hier ist sogar noch das Wörtchen ja dahinter, was das noch einmal dick unterstreicht. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, weltlichen, irdischen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht um den letzten Zeiten, um euretwillen. Nicht nur um der Juden willen, auch um der Nationen willen, auch um deinetwillen. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien, nicht auf Menschen, nicht auf irdische Kräfte oder Mächte, sondern auf den Herrn, unseren Gott. Denn ihr wisst ja, ganz klar, halte es dir immer wieder vor Augen. Halte es dir immer wieder vor Augen. Nun, ein zweiter Punkt noch, oder ich glaube, der dritte ist auch ganz kurz, aber der zweite Punkt ist, das war jetzt dieses ihr wisst. Und dann sagt Paulus in Vers 9, erinnert euch. Er sagt, erinnert euch. Für die Thessalonicher bezieht es Paulus auch hier in besonderer Weise auf seine Vorbildfunktion bezüglich seines Dienstes. Da sagt er klar, erinnert euch daran. Aber auch hier war ich innerlich gedrungen zu sagen, für uns, woran erinnern wir uns? Woran erinnerst du dich besonders gern? Oder ja. Und mir fiel dann wirklich ein, wie Schuppen von den Augen, aus Epheser 5, 1 bis 21. Ich werde das jetzt nicht großartig auslegen, dann sind wir morgen noch hier. Aber das wollen wir uns lesen, weil das genau das ist, woran wir uns erinnern sollen, als Gemeinde und du auch als einzelne Person. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, zweideutige Dinge, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung gegenüber dem Schöpfer, dem Herrn, unserem Gott. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reiche des Christus und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Und jetzt kommt es. Denn ihr wart einst Finsternis. Einst wart ihr so wie sie. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wohnt. Dann bist du Botschafter an Christi Stadt, welche Ehre. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte. Lasst Güte walten, auch untereinander. Nicht Herrschsucht, sondern Güte. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Nicht, was den Menschen gefällt, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Das heißt, habt nicht freiwillig Gemeinschaft in eurer freien Zeit mit Menschen, die ein abscheuliches Leben vor Gott führen. Besucht keine Orte und Veranstaltungen, wo man sich als Kind Gottes schämen muss. Und wenn ihr dahin geht, vielleicht vom Geist getrieben, dann verkündigt ihnen das Evangelium. Aber verbringt nicht eure freie Zeit dort, das heißt, um sozusagen darin aufzugehen. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Wir sehen immer wieder, dass die Schrift selber, heute gibt es keine Moral mehr. Und die Schrift ist voll von göttlich-biblischer Moral, an der wir uns auch als Kinder Gottes zu halten haben. Und nicht sagen können, oh, die Menschen haben gesagt, das ist ja mal eben so. Wollen wir mal nicht so genau sein? Ja, sehr wohl. Wir leben in einer moralisch verkommenen Gesellschaft. Und Christen haben eine geistlich-biblische Moral, die sich nicht nur in ihrem Reden, indem wir abscheuliche Dinge, was hier steht, sie aufdecken, aber auf keinen Fall wollen wir sie selber wissentlich und mit Vorsatz praktizieren. Und da, wo etwas geschieht, haben wir um Vergebung zu bitten. Und zwar in der anständigen Art und Weise. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Hier geht es um geistlichen Tod. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt, das heißt achtet wirklich, überlegt, lebt nicht so drauf los, sondern im Gebet und in Kenntnis der Schrift, achtet darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Die Weisheit, die der Geist Gottes dann in uns wirken wird. Und natürlich auch durch das Lesen und Studieren der Schrift. Und kauft die Zeit aus. Das bedeutet, nutzt die Zeit, die Gott euch noch gibt. Gott gibt uns diese Zeit. Seht nur, und kauft die Zeit aus. Heißt nicht, ja, die Zeit, die ihr habt, lebt nun voll drauf los. Genießt das irdische Leben in vollen Zügen. Das bedeutet das nicht. Kauft die Zeit aus heißt, wirkt im Geist Gottes, solange ihr dazu noch die Möglichkeit habt. Denn es werden Zeiten kommen, wo wir es vielleicht nicht mehr in der Öffentlichkeit können. Und die liegen gar nicht mehr vielleicht in so weiter Zukunft. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille Gottes ist. Und der ist uns klar in seinem Wort aufgezeichnet. Da können wir nicht sagen, ja, ja, ich wusste aber nicht, und das hat mir ja keiner gesagt. Doch, Gott hat gesagt, ich habe es gesagt, ich sage es in jeder Predigt und in meinem Wort habe ich es schriftlich gegeben. Sag also nicht, dass du den Willen des Herrn nicht kennst. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das heißt, ich erweitere das jetzt mal, betäubt eure Sinne nicht mit irgendwelchen Dingen. Und da kann auch die Obrigkeit sagen, dass die Legalisierung von Drogen okay ist. Sie ist von Gott her nicht okay. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Steht ja auch da wieder in der Gemeinde. Wenn wir Gott von Herzen loben und preisen, sein Wort lesen, verlesen, ihn anbeten, Lieder singen, dann wird es uns schwerfallen, auf hässliche weltliche Gedanken zu kommen. Und das gilt auch dazu, die Liebe untereinander zu stärken und zu kräftigen. Wenn wir Gott von Herzen in der Gemeinde mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern ehren und sein Wort ernst nehmen, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles, auch hier wieder wichtig, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Nicht im Namen irgendeiner Frau oder irgendwelchen Engeln oder irgendwelchen Heiligen, im Namen Jesus Christus will der Vater im Himmel angebetet werden. Und der Herr selber auch. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Es wird schwer sein, sich einander nicht unterzuordnen, wenn wir wissen, der über uns ist, sieht alles. Und es wird mir auch schwer fallen, den Splitter aus dem Augen des anderen zu nehmen, wenn ich mir den Balken in meinem eigenen Auge doch immer auch ein bisschen bewusst bin. Ne? Denn wenn wir immer sehen, wenn wir selber bei uns was aus dem Auge holen, wie sind wir doch wirklich zärtlich und vorsichtig, ist doch mein Auge. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich an den Augen des anderen gehe, dann sage ich nur, komm, mach mal hier nicht so einen Zirkus und... Versteht ihr den geistlichen Hintergrund? Bei uns sind wir zärtlich und vorsichtig. Und das sollen wir auch bei dem anderen sein. Wendet das bitte in eurem Leben an. Und noch ganz kurz, das soll dann auch der zweite Punkt gewesen sein, und ganz kurz der dritte Punkt. In Vers 10 schreibt Paulus davon, dass die Gemeinde in Thessalonich lebendige Zeugen sind. Wir hatten also jetzt als erstes, ihr wisst, dann erinnert euch. Und jetzt ganz kurz noch, ihr seid Zeugen. Wofür sind wir denn nun Zeugen? Und die Schrift macht da eine ganz klare Aussage. Lukas 24, 44 bis 49. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in dem Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Versteht ihr, das Wort Gottes können wir nur in der Tiefe verstehen, durch den Heiligen Geist. Wenn du ohne den Geist Gottes die Bibel liest, dann wirst du immer wieder schnell an Grenzen kommen. Aber der Geist Gottes öffnet uns das Verständnis. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen, versteht ihr, nicht irgendetwas anderes. Es ist nur ein Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, darin sie Rettung finden. Jesus Christus. Und das steht hier. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das heißt wieder zuerst bei den Juden, dann aber auch ausgeweitet auf die Nationen. Ihr aber, und hier haben wir es, seid Zeugen davon. Das war zuerst an die Urapostel gerechnet, gilt heute aber deutlich für die Gemeinde. Ihr seid Zeugen genau dafür. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Seht ihr, das ist die Bedingung dafür. Die Apostel konnten diesen Dienst erst vollständig tun nach Pfingsten. Und genau da leben wir ja auch. Wir leben nach Pfingsten und bei einer wahrhaftigen Hinwendung zu Gott wirst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann bist auch du ein Zeuge dafür. Und wir als Gemeinde sind Zeugen dafür. Ja, ihr Lieben, so wie Paulus die Gemeinde in Thessalonich ermutigte, treu ihren Dienst zu verrichten, und zwar schrifttreu nach seinem Vorbild, genauso sind wir heute keinesfalls weniger dazu berufen, ebenfalls treu der Schrift unseren Dienst als einzelne Personen in unserem Wirkungsfeld, wie auch in besonderer Weise als Gemeinde, als Leib Christi, mit ganzer Hingabe und echter Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort zu verrichten. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Lob und Dank und Preis und Anbetung sei allein dir durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich möchte dir von Herzen danken, Herr, für deine klare Botschaft, für dieses wunderbare Wort, Herr, dass du uns den Apostel Paulus als Vorbild gegeben hast, wie damals auch der Gemeinde in Thessaloniki, für uns heute. Aber dass vor allem du selbst das allergrößte Vorbild für uns bist, was Hingabe betrifft, was Wahrhaftigkeit betrifft und was Dienstbereitschaft betrifft. So hilf uns, Herr, dass wir wirklich durch deinen Geist geleitet das tun, wozu du uns berufen hast, wozu du uns gebrauchen willst, Herr. Und zwar genau mit dieser fröhlichen Zuversicht, wie du sie in das Herz des Apostels Paulus gegeben hast und seiner Mitstreiter. Dass wir wissen, Herr Jesus, wir werden gesegnet, wir werden von dir belohnt, aber vor allem, Herr, willst du dich verherrlichen in dieser Zeit, sichtbar durch uns, durch unser Reden, aber vor allem auch durch unseren Wandel, Herr, willst du dich der Welt offenbaren. Wir haben diese große Ehre, dass du uns als deine Botschafter berufen hast und durch deinen Geist bevollmächtigt hast, diese Botschafter zu sein und diese Botschaft zu verkünden. So hilf uns, Herr, dass wir es aus ganzer Hingabe, mit ganzer Liebe, aber auch mit allem notwendigen Ernst, dass wir es tun, Herr, an dem Platz, wo du uns als Einzelte hingestellt hast, aber eben auch als Gemeinde. Und danke, Herr, dass du es selber bist, der dein gutes Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst, bis auf den Tag deiner hoffentlich baldigen Wiederkunft. Amen.